HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist die Schauspielerin Adele Neuhauser zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Seit 2011 spielt sie die Kommissarin Bibi Fellner im Wiener Tatort, eine sehr eigenwillige, allerdings auch ausgebrannte Frau. Und auch privat hat sie harte Zeiten hinter sich. Innerhalb eines Jahres sind Vater, Mutter und auch ein Bruder gestorben. Und sie schreibt da gerade ihre Biografie. Die ist inzwischen längst fertig und sie heißt Ich war mein größter Feind. Herzlich willkommen, Adele Neuhauser.
Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Frau Neuhauser, als ich Ihr Buch gelesen habe, hatte ich den Eindruck, naja, Sie sind ja ganz versöhnlich mit sich umgegangen, mit dem, was Sie aufgeschrieben haben. Wie kommt's?
Nun, ich habe vieles erlebt mit mir. Ich bin rauf und runter gegangen. Ich habe viele Umwege gemacht. Ich stand mir sehr lange im Weg. Ich habe unter Minderwertigkeitskomplexen gelitten. Aber ich habe auch einen unglaublichen Lebenswillen gehabt und eine Lebenslust und auch eine Begabung, wie ich meinte, die mir ja das Ventil gibt, um meine Lebenslust auch leben zu können.
Und was für eine Begabung das ist, das kann man ja regelmäßig sonntags sehen im Tatort, wenn Sie die Kommissarin spielen. Sie sagen gerade, Frau Neuhauser, Sie haben so ein Auf und Ab im Leben gehabt. Ist das durch diese Trauerphase, in der Sie steckten und vielleicht ja auch immer noch stecken, wieder hochgekommen alles?
Ja, einerseits ja, andererseits, ich habe dann auch gesehen, dass es eine Chance für mich ist. Die Dinge, die ich nicht nur in der jüngsten Vergangenheit erlebt habe, sondern auch früher mit mir angestellt habe an schmerzlichen Dingen, dass ich die noch einmal durchgehen kann und vielleicht dann dadurch auch wirklich richtig hinter mir lassen kann.
Eines dieser Dinge waren 6 Suizidversuche, die Sie unternommen haben. Den ersten mit 10 Jahren und den letzten mit 21. Das ist ja schon heftig. Was waren die Gründe dafür?
Ja, der erste war sicher ein Grund, weil meine Eltern sich getrennt haben und ich dann bei meinem Vater weiter aufgewachsen bin. Und ich das Gefühl hatte, ich hätte die freie Entscheidung. Bleibe ich bei meinem Vater, gehe ich zu meiner Mutter. Das hat sich so dargestellt, weil die Fürsorge sehr oft zu uns nach Hause kam und es war ja damals nicht üblich, dass Kinder beim Vater weiter aufwachsen und mich dann immer wieder gefragt haben, ob ich nicht doch lieber zu meiner Mutter möchte.
Sie vielleicht auch ein schlechtes Gewissen? Richtig. Wenn Sie sich für den einen entscheiden, ist genau. Der andere böse und umgekehrt.
Genau, und so habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe eine Riesenschuld auf mich geladen. Und auch, ich glaube, das wissen viele Scheidungskinder, dass sie oft die Schuld bei sich suchen, wenn Eltern auseinandergehen und da schon in Gefahr kommen, eine Depression auszufassen. Mhm. Und so war es bei mir. Also ich habe aber nicht darüber gesprochen, ich habe das so in mich hineingefressen und so wurde das immer mehr und immer größer und immer manifester. Und man hat es mir auf der anderen Seite aber auch nicht angesehen, weil ich ein sehr lebensfrohes Kind war, auch sehr, sehr lustig und agil. Und so haben sich diese vielen Selbstmordversuche aneinandergereiht. Ich habe beim Schreiben zwar gewusst, dass ich diese Zeit hinter mir gelassen hatte, aber ich habe erst durch Schreiben auch wirklich gespürt, dass es vorbei ist, also dass es jetzt wirklich erledigt ist. Habe aber dann auch manchmal so das Gefühl gehabt, mein Gott, Adele, hätte ich dich gerne an der Hand genommen und hättest du den anderen doch gesagt, wie traurig und wie hilflos du bist.
Sie haben viel Empathie gezeigt für dieses kleine Mädchen, das Sie früher waren. Und es kamen ja noch ein paar Dinge hinzu. Denn Ihre Eltern haben sich ja nicht nur getrennt, sondern während der Ehe haben Sie auf einmal erfahren, dass Ihr Bruder Peter von einem anderen Mann ist. Ja. Nicht von Ihrem Vater, sondern vom besten Freund Ihres Vaters.
Ja, meine Mutter war sehr jung, wie meine Eltern geheiratet haben. Das erste Mal, meine Mutter war 16, dann hat sie meinen Bruder Alexander bekommen, der leider letztes Jahr eben verstorben ist mit 63 Jahren, viel zu früh. Und ich habe das ja erst viel später mitgekriegt, weil meine Mutter sich dann in den besten Freund meines Vaters verliebt hat und dann geheiratet hat, meinen Bruder Peter bekommen hat und sich dann nach einem Jahr auch wieder von ihm getrennt hat und dann zu meinem Vater zurückgegangen ist und die beiden wieder geheiratet haben. Und das Resultat war dann ich, ja, die kleine Adele. Für mich war das erst viel, viel später so klar, dass Peter jetzt nicht von unserem gemeinsamen Vater ist. War aber auch nicht wichtig, weil Peter mein Bruder ist und von Anfang an war. Also ich habe da keine großen Unterschiede gemacht. Ich liebe ihn bis heute. Und im Gegenteil, ich finde es ja fast lustig, dass wir so eine komische Konstellation da haben.
Familie. Liegt vielleicht in dieser Familiengeschichte auch der Wunsch begründet, den Sie ja ganz früh hatten, schon mit 6 Jahren, wollten Sie Schauspielerin werden?
Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir von Generationen vor uns mit bestimmten Themen und Fähigkeiten versehen werden, die wir gar nicht selbst kreieren. Also zum Beispiel wie die Tatsache, dass meine Eltern 2-mal geheiratet haben. Ich habe mich ja auch 2-mal von meinem Mann getrennt. Ich habe zwar nicht 2-mal geheiratet, aber ich bin dann nach der ersten Trennung dann wieder zu meinem Mann zurückgegangen nach einem Jahr. Und dann noch einmal für 7 Jahre mit ihm zusammengeblieben. So waren es dann insgesamt doch 25 Jahre, immerhin.
Sie haben auch früh geheiratet, mit 21 schon.
Ja, aber ich fand das im Gegensatz zu meiner Mutter dann doch verhältnismäßig spät. Also. Aber ich glaube, dass diese Neugierde nach Kunst und nach diesem Ausdrucksmittel in die Schauspielerei auch darin begründet war, dass ich gemerkt habe, dass das ein Ventil für mich ist, um mich von meiner Traurigkeit zu entfernen, in andere Biografien hineinzuschlüpfen, in andere Charaktere, hat mir auch gezeigt, dass andere Geschichten auch ähnlich laufen, manchmal noch trauriger abgehen als meine. Und das hat mich getröstet auch in gewisser Weise und mich auch von meiner Belastung abgelenkt und mich in andere Sphären gebracht. Und da habe ich dann auch gesehen, wenn ich die Menschen zum Lachen gebracht habe, dass Lachen dann irgendwie nah an der Liebe ist, dass ich auch sehr viel Zuneigung erfahre, wenn ich sie zum Lachen bringen kann.
Da ist was dran. Und Sie sind ja auch wirklich auf Ihrem Weg geblieben, bereits mit 16 Jahren schon ausgezogen von zu Hause und haben es am Max-Reinhardt-Seminar versucht.
Ja.
Da hat man sie nicht genommen, aber gleich danach am Schauspielstudio Kraus.
Ja.
Das war ja schon sehr zielstrebig.
Ja.
Und eigentlich sind Sie ja so ein richtiges Theatertier, auch schon früh ins Engagement bekommen mit
18,
mit 18 und nicht mal 20. Sie waren in Münster, in Mainz, in Regensburg im Engagement. Und Sie sagen von sich selbst, Sie waren nicht nur Ihr größter Feind, sondern auch Ihr ärgster Kritiker.
Ja.
Bezog sich das auch auf die Arbeit, auf die Schauspielerei?
Absolut. Ja, natürlich. Ich habe mich immer über mich geärgert, wenn mir etwas daneben gegangen ist. Ich hatte immer schon Schwierigkeiten mit Prüfungen. Also, dass ich bei jeder Prüfung eigentlich durchgefallen oder sie nicht perfekt gemacht habe. Und so war es dann auch bei den Premieren. Mir sind viele Premieren in die Hose gegangen.
Ist das nicht oft so?
Ja, das ist oft so.
Oder aber die trotzdem, Generalprobe
zumindest. Ja, na, die Generalprobe, wenn die Generalprobe gut läuft, dann schaut es schlecht für die Premiere aus. Das ist, ist schon oft eingetreten. Aber irgendwann war dann einmal der Punkt da, da waren die Probenzeiten sehr anstrengend und auch unter sehr schwierigen Umständen und ich hatte meinen kleinen Sohn Julian, der war damals 3 Jahre, musste ich dann immer so von mir stoßen, um zu den Proben zu gehen und da wurde gesoffen und es war eine sehr eigenartige Arbeitsatmosphäre und ich habe mir gedacht, also entweder gehe ich jetzt von der Probe und bleib bei meinem Sohn, was viel wichtiger ist, oder wir arbeiten hier ernsthaft. Und das war die erste Premiere, die wirklich gelungen war. Wahrscheinlich, weil ich so froh war, dass das endlich vorbei war, diese schreckliche Probenzeit. Und mit großem Erfolg haben wir das gespielt. Und
was war das für ein Stück?
Das war König Übü und ich habe die Mutter Übü gespielt. In einer Übersetzung von H.C. Artmann. Großartig. Es war wirklich eine tolle Arbeit. Dann im Endeffekt. Ich bin halt ein Perfektionist und ich bin so perfektionistisch veranlagt, dass ich nur scheitern kann eigentlich.
Auch privat, wenn Sie zu Hause sind?
Nein, dann nicht. Irgendwo muss es ja auch ein bisschen entspannter zugehen. Also ich kann ja jetzt nicht nur. Aber Gott sei Dank hat sich das ja im Laufe der Jahre auch gewandelt, dass ich mir dann jetzt doch immer mehr Dinge verzeihe.
Ihre Mutter, Frau Neuhauser, die war ja auch schon alt, als sie gestorben ist, auch schon länger krank. Und Sie hatten sie angerufen und sie meldete sich nicht. Dann sind sie in die Wohnung und fanden sie tot.
Ja.
Und einen Tag zuvor hatte sie ihnen noch was mit auf den Weg gegeben.
Ja.
Wo ist dein Glück, Adele?
Ja.
Was haben Sie aus diesem Satz gemacht?
Also er begrüßt mich eigentlich jeden Morgen. Ich habe lange darüber nachgedacht, was sie wohl damit gemeint hat. Also ich muss mich nicht unbedingt auf die Suche nach dem Glück machen. Ein bisschen so wie Hans im Glück, der immer mehr loslässt und auch verliert und glaubt erst mal zu verlieren, bis er dann merkt, dass er sehr, sehr viel gewonnen hat auf dem Weg.
Mhm.
Und ich glaube, dieser Satz kam gar nicht mehr von dieser Welt. Und sie hat ihn so unvermittelt und so liebevoll mir entgegengesagt, wie eine Umarmung, dass ich glaube, dass sie das so gemeint hat, dass ich ein bisschen mehr auf mich schaue.
Mhm.
Einfach ein bisschen mehr auf mich schaue. Und das mache ich jetzt. Ich achte ein bisschen mehr.
Sie sagen, dass ich, sinngemäß haben Sie das gesagt, nicht so zielstrebig bin, nicht so planhaft vorgehen. Das habe ich auch Ihrer Biografie entnommen. Da schreiben Sie also, Pläne machen, das war nicht so das Richtige für Sie. Andererseits haben Sie aber auch immer rechtzeitig den Absprung gefunden, wenn Sie das Gefühl hatten, ich muss jetzt weiterziehen, ich muss mich künstlerisch weiterentwickeln.
Ja, also ich hatte immer das Gefühl, wenn etwas zu bequem wird, dann ist irgendwas faul. Also ich hatte immer das Gefühl, um künstlerisch fordernd zu bleiben für mich selbst, muss ich mich immer wieder in unsichere Situationen begeben. Mit neuen Mitteln arbeiten, mit neuen Menschen arbeiten, mich in einer neuen Umgebung befinden. Und die Bequemlichkeit zu Hause, die liebe ich. Also ich bin dann zu Hause schon gern auf meiner Couch und lasse es mir gut gehen.
Schauen Sie dann auch Tatort sonntags, wenn die anderen Kollegen dran sind?
Ab und an schaue ich dann auch Tatort, ja. Nicht immer, ich mache ihn lieber selber, ich drehe ihn lieber, als ihn anzusehen. Aber manche Tatorte schaue ich schon, ja.
Sie sagen, Frau Neuhauser, dass Sie sich zu Hause dann gemütlich machen und vielleicht auch ein bisschen rumfläzen und so. Das ist ja vielleicht gerade wichtig, wenn man so harte Zeiten hinter sich hat wie Sie. Also die vergangenen 2 Jahre, wo Ihr Vater gestorben ist, Ihre Mutter, Ihr Bruder Alexander. Und Sie sind von einem langjährigen Geliebten, einer langjährigen Beziehung verlassen worden. Alles in dieser Zeit.
Ja.
Und jetzt sitzen Sie so strahlend vor mir,
als
sei fast nichts gewesen. Kann das aber auch ein Produkt dessen sein, dass man wächst an solchen Zeiten?
Ganz bestimmt. Es hat ja keinen Sinn, einer Beziehung nachzuweinen. Der Schmerz, der über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus weitergetragen wird, schmerzt nur dich selbst, aber es bringt nichts.
Naja, die Abfuhr bekamen Sie an dem Tag, an dem Sie die Asche Ihres Vaters im Meer verstreut hatten, war ja auch nicht gerade die feine englische Art.
Nein, ist nicht die feine englische Art. Nee, finde ich auch nach wie vor nicht in Ordnung, aber ja, es ist halt passiert und was soll ich jetzt machen? Es bleibt mir nichts anderes übrig, als weiterzugehen, was ich gerne immer gemacht habe. Und es tun sich ja auch sehr, sehr schöne Dinge auf. Und es gibt auch sehr, sehr schöne Zeichen. Es gibt oft das Gefühl, dass meine Lieben auch da sind. Ich spüre Berührungen, ich spüre die Anwesenheit von ihnen.
Auch Gerüche?
Auch Gerüche. Ich habe manchmal so plötzlich so ein wärmendes, umfangendes Gefühl. Es ist nicht die Menopause.
Habe ich auch nicht dran gedacht.
Es ist wirklich so das Gefühl, als wären sie da und würden mich beschützen. Ich habe auch jetzt, weil ich auf Lesereise bin und viel über meine geliebten verlorenen Toten spreche, habe ich mich bei Ihnen entschuldigt, dass ich Sie so ausnutze bei meinen Lesungen. Sie haben mir das okay gegeben.
Ja, das glaube ich gerne. Ihr Bruder, bevor er starb, er hatte eine Art Leukämie.
Ja.
Sie haben ihm Ihre Stammzellen gespendet. Das ist ja jetzt auch keine ganz einfache Prozedur.
Nein, das war auch eine ganz erstmal sehr beglückende Tatsache, dass ich mit ihm kompatibel war und dass ich die Chance hatte, ihm zu helfen. Wir haben auch ganz, ganz fest daran geglaubt, dass es funktioniert. Umso schlimmer war für uns alle, dass es nicht geklappt hat. Das Schlimmste daran war, dass Alexander so furchtbar leiden musste. Das war nicht fair und das finde ich nach wie vor eine Schweinerei. Und er war so ein lebensfroher und ein so guter Mensch. Er hatte so gute Beziehungen zu allen Menschen, war so freundlich und hilfsbereit. Ich habe aber das Gefühl, das, was er jetzt nicht mehr leben konnte, dass er das in gewisser Weise auf uns Hinterbliebenen übertragen hat. Und ich fühle mich irgendwie von ihm und den anderen auch so kosmisch aufgeladen, so positiv aufgeladen, das noch weiterzuleben. Ich bin noch da.
So eine Art Auftrag an
genau,
Sie auch.
Genau. Und das mache ich jetzt.
Und Sie haben ja auch einen guten Freund unter den Kollegen, Harald Krasnitzer, der ja den Kommissar spielt im Wiener Tatort. Ja. Das hat mich auch beeindruckt. Das passiert ja selten, dass Kollegen so eng befreundet sind. Harald Krasnitzer hat Sie sogar versorgt, als Sie in der Trauerzeit an Grippe erkrankt waren. Ja. Wo gibt's denn sowas?
Das war wirklich, also mir treibt jetzt auch die Tränen in die Augen, weil er wirklich ein fabelhafter Mensch ist. Und das ist jetzt nicht nur so eine hohle Geste, sondern das ist wirklich sehr liebevoll und ehrlich gemeint von ihm. Und er hat mich da sehr gestützt und getragen und gehalten in der Zeit. Und das war auch der Tatort-Virus, der bereits ausgestrahlt wurde, während dieser Zeit auch noch verrückterweise, wo Bibi glaubt, von Ebola infiziert worden zu sein, habe ich meinem Bruder die Stammzellen gespendet. Und wie ich dann zurückkam, um die Dreharbeiten zu Ende zu bringen, musste ich dann diese Szenen spielen und das war wirklich höchst eigenwillig. Also ich musste gar nicht mehr viel spielen.
Konnten Sie fast körperlich nachvollziehen.
Ja.
Dann lassen wir uns jetzt mal von der Musik tragen.
Ja, gute Idee.
Sie sind ein großer Jazz-Fan, hatten Sie mir gemailt und infolgedessen kommt auch als erstes Herbie Hancock. Possibilities heißt die CD mit verschiedenen Sängerinnen und Sängern, die Hancocks Musik interpretieren. Und ihr Wunschtitel lautet Stitched Up, Herbie Hancock featuring John Mayer.
Okay. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. And since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling. Strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
Stitched Up, Herbie Hancock featuring John Mayer. Adele Neuhauser, die Schauspielerin, ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Geboren 1959 in Athen.
Ja.
Das kommt daher, da ihr Vater ja geborener Grieche ist, Architekt war und sie auch so hin und her gezogen sind mit der Familie.
Ja.
Deswegen nennen sie sich auch ein Zwei-Welten-Kind.
Ja.
Also sowohl hier als auch dort. Wie ist Ihnen das als Kind bekommen?
Anfänglich nicht so gut. Wie ich 4 Jahre alt war, haben wir dann Athen hinter uns gelassen, weil meine Mutter Heimweh nach Wien hatte. Und dann sind wir nach Wien übersiedelt. Mein Vater hatte zu diesem Zeitpunkt schon noch einmal von vorne anfangen müssen in Wien. Er hat das ja schon einige Male gemacht. Und auch er wäre eigentlich lieber in Griechenland geblieben. Ich habe das zwar lauthals verkündet, dass ich nicht weg mag, aber auf ein 4-jähriges Kind hört man natürlich nicht. Und wie wir dann in Wien angekommen sind, hatte ich das Gefühl, die Familie bricht auseinander. Es hat sich das Gefühl verändert. Wien war auch in den 60er Jahren noch nicht so strahlend und so offen wie heute. Damals war es wirklich eine bedrückende und depressive Stimmung irgendwie.
Naja, vielleicht wie viele Städte in den 60er Jahren, so kurz nach dem Krieg.
Absolut, absolut. Und es war kein sehr angenehmer Platz. Und Griechenland, Athen war da doch noch anders in der Stimmung. Ja, und dann hatte ich die Schule besucht und das Einzige, wo ich immer stolz war, dass ich in Griechenland geboren bin und Adele heiße. Und die Urlaube halt nach Griechenland reisend mit meinen Eltern, anfänglich noch und später dann nur mit meinem Vater. nach Athen, auch auf Amorgos, die Hauptinsel, eine Insel in den Kykladen. Das waren so die Andock-Momente an meine Heimat wieder zurück. Und immer wieder, ja, kommt so bei mir so die, ach, gehe ich zurück nach Griechenland. Und die Traurigkeit über die Misere, in dem dieses Land jetzt so steckt, das ist, ja, ist alles ein bisschen schwierig.
War ja zu diesen Zeiten, als Sie mit Ihrem Vater regelmäßig hin sind, ja auch. Damals herrschte ja Diktatur in Griechenland. Ja. Haben Sie denn davon, wenn auch unbewusst, etwas mitbekommen als Kind?
Ja, schon einiges. Also es war damals ja noch Verdunklungspflicht auf der Insel, was anfänglich für mich als kleines Mädchen ein bisschen gruselig und abenteuerlich war. Aber ich habe da schon gespürt, auf den Schiffsreisen zum Beispiel, wenn die Studenten an Deck dann so die verbotenen Lieder von Mikis Theodorakis gesungen haben und da einiges riskiert haben, indem sie das gemacht haben. Also manche sind auch verhaftet worden oder irgendwann plötzlich verschwunden. Da war schon eine sehr eigenartige Stimmung. Ich habe das zwar nicht ganz kapiert, um was es da wirklich geht, aber das war für mich so ein Ankommen in einer politischen Haltung, die auch von meinen Großeltern mütterlicherseits die Sozialisten der ersten Stunde waren und ich mit ihnen in Wien dann auch die Maiaufmärsche mitgegangen bin, da auch in einer Form politisch infiltriert wurde schon. Das hat mich schon ein bisschen geprägt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Sie leben ja heute auch wieder in Wien, Frau Neuhauser. Und angesichts der aktuellen politischen Situation in Österreich, tut Ihnen das nicht weh?
Sehr. Aber das ist leider nicht nur in Österreich so, das ist ja weltweit so. Dieser seltsame Rechtsruck, der sich da breit macht, dieses Auseinanderbrechen der Europäischen Union, das finde ich eine sehr bedenkliche Entwicklung. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht schwarz sehen. Ich möchte nicht in eine Depression verfallen und mich auch diese Stimmung anhängen, diesen Hetzern und Angstmachern. Das möchte ich gar nicht.
So von denen bestimmen lassen.
Nein.
In seiner eigenen Stimmung.
Genau, ja? Genau. Vielleicht ist es sogar ein guter Moment, überspitzt ausgedrückt. Jetzt bricht alles heraus. Jetzt muss man die Fehler, die man anfänglich begangen hat, korrigieren und neue Ansätze finden und vielleicht verändert sich dann auch wirklich etwas grundlegend.
Ein aktives politisches Engagement, käme das für Sie in Frage?
Nein, also ich möchte gerne meine politische Meinung äußern können, wie jeder andere Mensch auch, aber ich mache das lieber in meiner Profession. Tja. Da kann ich es besser. Ich kann Menschen sensibilisieren und kann durch mein Eintauchen und Empathie empfinden, kann ich, glaube ich, auch Modelle zeigen oder Situationen aufzeigen, wie es möglicherweise schlecht wäre, wenn sich es in diese Richtung entwickelt oder möglicherweise gut wäre, wenn sich so entwickelt. Ich bin keine Politikerin. Nein, das kann ich nicht. Ich könnte sie vielleicht gut spielen, sagen wir mal so.
Das glaube ich wohl. Die Schauspielerin Adele Neuhauser ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und was für eine Profession das ist, ich sagte eben schon mal, Sie hatten etliche Rollen am Theater, haben auch ja bis fast 40 überwiegend im Theater gespielt und 6 Kinofilme waren Sie dabei. Dann kamen ja auch noch einige Fernsehrollen, also 4 Frauen und ein Todesfall.
Ja,
da spielen Sie die Bäuerin Julie Zirpner, die auf eine etwas satirische Weise, kann man schon sagen, die Fälle versucht zu lösen.
Ja, das war die Vorbereitung für den Tatort. Ja. Da habe ich mich schon einmal ausprobiert als dilettantische Ermittlerin.
Naja, wobei das schon 2 ganz verschiedene Frauentypen sind.
Ne? Absolut, ja.
Im Tatort sind sie ja schon eher die Taffe, obwohl ja auch, schon
sehr gezeichnet.
Fertig, gezeichnet, auch trockene Alkoholikerin. Ja. Das ist ja auch eine Figur, die man bisher vom Tatort gar nicht so gewohnt war. Das waren ja doch meistens doch so gut angezogene Frauen auf Stöckelschuhen. Und dann kommen Sie daher als Kommissarin aus dem richtigen Leben.
Ja, das fand ich ja, da bin ich auch dem Autor Uli Bree, der mich eben von den 4 Frauen schon kannte, der hat auch mit Rupert Henning zusammen die Folgen geschrieben für die 4 Frauen und einen Todesfall. Mhm. Und da haben wir einander kennengelernt. Und er hat diese großartige Frau erschaffen aus dem Nichts, Bibi Fellner. Und für diese Kreation bin ich ihm unendlich dankbar, weil das ist eine Frau, wie sie im Leben steht. Ja, Bibi Fellner ist eine Frau, wie sie mir sofort ans Herz gewachsen ist. Ich mochte, dass sie eben nicht perfekt ist und dass sie unter sich selbst auch leidet, aber auch mit einer guten Portion Wut ausgestattet ist und sich auch nichts gefallen lässt. Und mit den Worten von Moritz Eisner empfangen wurde, ich brauche eine Assistentin, kein Wrack. Das ist ein tolles Entree für eine
gute Zusammenarbeit.
Absolut.
Und das ist dann Ihr Kollege Harald Krasnitzer, der genau. diesen Kommissar verkörpert. Naja, irgendwie scheint diese Bibi ja auch was mit Ihnen, Adele Neuhaus, gemeint zu haben.
Und ich nähere sie natürlich wie jede andere Figur auch mit meinem Temperament, mit meinem Humor, mit meiner Energie und mit meinem Blick auf die Welt, wenn das möglich ist. Aber natürlich ist es immer wieder ein Geben und Nehmen. Also ich bin nicht Bibi und Bibi ist nicht Adele. Aber wir nähern einander und wir ergänzen uns sehr gut.
Das merkt man, kann ich nur bestätigen. Ja, die Tatortkommissarin Bibi Fellner alias Adele Neuhauser, die heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie waren ja immer im Engagement, bis auf die Zeit, als Sie Ihren Sohn bekommen haben. Ja. Da hatten Sie sich mal eine Zeit lang zurückgezogen. Aber das ist wahrscheinlich heute auch noch ein sehr prekäres Leben. Dann ist ja so eine Tatortrolle schon eine ganz andere Sache. Ne?
Das ist wirklich eine andere Sache. Mir war das zwar nicht so bewusst. Ich habe einen Anruf bekommen irgendwann und da stellte man mir die Frage, Frau Neuhauser, hätten Sie Lust mit Harald Krasnitzer zusammen? Habe ich ja gesagt, ohne zu wissen, was es ist. Wir haben schon einmal zuvor einen Tatort gespielt, da war ich noch auf der anderen Seite des Gesetzes, also ich war noch eine Verdächtige. Mhm. Und da haben wir uns schon kennengelernt und ich mochte Harry von Anbeginn und ja, es hat sich bewahrheitet, wir sind ein symbiotisches Gespann, wir haben einen ähnlichen Humor. Aber Tatort-Kommissarin zu werden, war mir dann klar, wie meine Agentin gesagt hatte, du Adele, das ist der Ritterschlag.
Ja.
Das habe ich dann erst später kapiert, dass sich das so darstellt.
Ich glaube auch, in dieser Rolle kann Frau auch gut altern, sowohl als Schauspielerin.
Schauen wir mal, wie lange das.
Ich würde es mir wünschen.
Also das ist lieb, dass Sie das sagen.
Ist ja nicht bei allen Rollen.
Nee, das Altern geht auch jetzt zügiger. Also es wäre von Vorteil.
Adele Neuhauser, heute zu Gast bei Doppelkopf. Wenn wir nochmal zurückkommen aufs Theater. Sie haben ja auch hier um die Ecke gespielt, bei uns um die Ecke in Mainz.
Ja,
die Medea.
Ich. Ja.
Und in Ihrer Biografie, Ich war mein größter Feind, da schreiben Sie, mit dieser Rolle habe ich mich künstlerisch sehr weiterentwickelt. Wie kam das?
Nun war es zum ersten Mal, dass ich mit einer Frau gearbeitet habe. Das war auch einmal so ein ganz anderes Arbeiten.
Die
so
Anna Bandura.
Anna Bandura, Regisseurin, die dann später am Volkstheater Leiterin wurde. Und da habe ich noch einmal mit ihr arbeiten dürfen, 2015, bei ihrer Eröffnungspremiere in Wien. Anna Bandura kannte Medea so gut, dass ich das Gefühl hatte, dass sie mir die Rolle nicht wirklich überlassen möchte. Sie hat mich zwar damit besetzt, aber hat mich während der Probenzeit irgendwie amputiert, hatte mir die Figur sehr, sehr schwer gemacht im Erarbeiten. Aber das war auch der Weg. Das war der richtige Weg. Wir haben Vorproben gehabt und wir haben dann eine Sommerpause gehabt und nach der Sommerpause dann noch einmal so 1,5 Wochen bis zur Premiere. Und das war die härteste und gnadenloseste Arbeit, die ich je gehabt habe. Aber auch die künstlerisch wertvollste Arbeit, muss ich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt. Medea ist eine Göttin. Wie spielt man eine Göttin? Schwierig, ja. Anna Bandura hatte die Idee, sie als Fremde, dass das der, so der Grundmotor bei Medea ist, die ja aus Kolchos kommt und dann in Theben, glaube ich, ne, ist sie, Fuß fassen möchte und dann alle Attribute ihrer Göttlichkeit ablegt, um ganz Frau für Jason zu sein. Und dann merkt, dass irgendwann sich die Kinder gegen sie entscheiden. Und dann noch einmal reflektiert und diesen Monolog von Grillparzer, ein wunderbarer Monolog, den sollte ich dann auf Griechisch sprechen. Ja. Und mein Vater hat diesen Text ins Grieche übersetzt. Und
als
das war
gebürtiger Grieche.
Ja, und das war unglaublich. Da ging es dann richtig ab. Da kamen dann wirklich andere Energien noch zusätzlich. Da war wirklich Göttliches am Werk.
Ich glaube, gelesen zu haben, Ihr Vater hat sogar geheult bei der Premiere.
Ja, er hat geweint und ich glaube, er war nicht alleine. Es war Wahnsinn. Also da habe ich die Verwirrung und diese unglaubliche Kraft, die da losgegangen ist, im Publikum auch gespürt.
Machen wir einen kleinen Sprung nach Regensburg. Da waren Sie auch erst mal 6 Jahre engagiert, später kamen Sie wieder. Und da haben Sie den Mephisto gespielt.
Ja.
Wie kam es dazu?
Na ja, das war eine Idee vom Regisseur Michael Bleitz, der damals Oberspielleiter war am Haus in Regensburg. Und er meinte, Adele, kommst du ins feste Engagement, wenn ich dir den Mephisto anbiete? Habe ich gesagt, du bist gemein.
Warum gemein?
Naja, weil ich nicht mehr ins feste Engagement wollte. Und ja, dann hat er mich gefangen mit dem Mephisto. Mephisto ist ein androgynes Wesen.
Ist ein Geist.
Ist ein Geist, genau. Und ist aber auch gleichzeitig ein Verführer. Und wer kann am besten verführen als eine Frau? Und diese Androgynität, das fand ich, hat sich durch meine Weiblichkeit am besten vermittelt.
Ja, andererseits hatten Sie ja damals auch noch eine andere Stimme.
Ja.
Sie haben jetzt ja eine wunderbare Stimme, auch eher tief. Die war damals noch tiefer und hat sich erst durch eine Stimmbandoperation vor ein paar Jahren
verbessert.
Im Vorhinein, also vor einer solchen Operation für eine Schauspielerin, das muss ja grauenvoll gewesen sein.
Ja, ich hatte sehr, sehr große Angst davor. Aber es blieb mir nichts anderes mehr übrig. Ich konnte mit dieser Stimme nicht einmal mehr vor der Kamera wirklich arbeiten. Die Stimme war noch viel, viel tiefer. Das klingt vielleicht, wenn man sich das so abstrakt vorstellt, toll. Aber wenn man dann des Öfteren am Apparat so mit Hallo, Herr Neuhauser angesprochen wird, dann klingt das erstmal lustig, aber das ist nicht lustig. Und ich musste sehr, sehr früh aufstehen, um die Stimme so ein bisschen in Gang zu bringen, um da etwas rauszuquetschen. Und wenn man sich den Film Räuber Kneißl anschaut, ein wunderbarer Film von Markus Rosenmüller ist, und das war meine letzte Rolle, die ich gespielt habe im Herbst 2007.
Vor der Operation.
Vor der Operation. Und dann wird man verstehen, warum ich die OP machen musste. Und ja, ich wusste nicht, ob es gut ausgeht. Da hatte ich dann so überlegt, was könnte ich machen.
Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Naja, ich will Schauspielerin bleiben.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, na Gott sei Dank,
es ist gut gegangen.
Ja, Gott sei Dank.
Und Gott sei Dank bleiben Sie auch weiterhin Schauspielerin.
Ja.
Adele Neuhauser. Und gleich kommt eine Musik, über die Sie sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr freuen werden. Denn Ihr Sohn, der ist Jazzgitarrist.
Ja.
Und der spielt mit einer Band.
Er spielt also mit einer Band, die heißt Edi Nulz. Da machen sie so räudigen Kammerpunk-Jazz. Mhm. Edi Nulz, ein Trio. Aber diese Nummer, Lizards, ist von einem Duo mit dem Schlagzeuger von Edi Nulz, Valentin Schuster, und er, Julian Adam Peusch, nach seinem Vater Peusch benannt, an der Gitarre, sind die Band Perro Perro. Und da machen sie wie Metal.
Dann hören wir da mal rein. Ja, da leuchten die Augen der stolzen Mutter Adele Neuhauser, denn Sänger und Gitarrist dieses Titels,
My New Tongue,
My New Tongue hieß der Titel.
Ja.
Das war ihr Sohn Julian und klar, das hat schon was.
Ja, das
hat schon was, dieses Stück. Das Album heißt Lizards und die Band Perro Perro.
Perro Perro heißt übrigens Lecker Schlecker auf Japanisch. Ach so. Wusste ich auch nicht. Auf dieser LP geht's darum, dass aus dem All Reptilien kommen und die Macht über die Menschen übernehmen.
Ah ja, okay. Mhm. Naja, ihr Sohn hat Jazzgitarre studiert, ja, in Graz.
Ja.
Also demnach gehört er nicht zu den Jazzpolizisten, wenn, nein, er in eine solche Band dann einsteigt.
Ist er nicht, nein.
Ist auch gar nicht schlecht, etwas generalistischer.
Ja.
Adele Neuhauser ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Die Schauspielerin, Sie sagten eben zu Beginn des Gesprächs, Frau Neuhauser, dass man in meinem Alter schon eine Biografie schreibt. Das, ja, stimmt ja eigentlich. Sie sind ja erst 59.
Ja.
Dennoch, denken Sie manchmal darüber nach, über das Alter oder das Altern?
Ja, sicher. Also dadurch, dass jetzt immer mehr Menschen gegangen sind und manche auch viel zu jung gegangen sind, mhm. Also es sind ja auch Freunde gestorben mit 58, 56, wo ich mich frage, was ist los mit unserer Generation, was ist passiert? Weil meine Eltern oder unsere Elterngeneration dann doch länger durchgehalten hat, obwohl sie Krieg erlebt haben, obwohl sie Hunger, Armut und alles durchgemacht haben. Ja, was ist da passiert mit uns? Und natürlich denkt man wieder über die Endlichkeit nach. Das macht man gerne als junger Mensch, wenn man so bewusst wird, wenn man so ein Bewusstsein fürs Leben entwickelt und wenn man sich so einen Plan für das Leben so macht, denkt man über die Endlichkeit nach. Mhm. Jetzt denke ich anders darüber nach. Ich habe, ja, es dauert nicht mehr lang, dann bin ich 60. Das ist ein komisches Gefühl, ein bisschen. Die 6 davor ist eigenartig. Aber gut, ist halt so. Mal sehen, wie lange ich es noch durchhalte. Ich fühle mich gut.
Das sieht man.
Danke. Es sind noch so viele Dinge zu tun. Und es gibt noch so viele schöne Sachen, die ich erleben könnte, möchte. Ja, also wie zum Beispiel vielleicht Großmutter werden oder so. Also das wäre was Feines.
Kann ich Ihnen empfehlen.
Hey, wie schön.
Ja, Frau Neuhauser, Sie waren 25 Jahre verheiratet.
Ja.
Das ist ja auch schon was.
Eben,
ne? Obwohl Sie ja früh geheiratet haben mit 21, ein Jahr getrennt, dann wieder zusammengekommen, ja, mit Ihrem Mann, nochmal 7 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Letztlich ist es doch auseinandergegangen. Und es heißt in Ihrer Autobiografie, ich war nicht treu. Da gab es immer wieder mal, ja, einen nebenher. Und Sie, ja, haben sich auch oft und gerne verliebt und immer in Künstler. Warum,
ja,
das denn?
Naja gut, wahrscheinlich habe ich keine Zeit, andere kennenzulernen. Also bin ich so in meinem Kreis geblieben. Ja, und ich mag Künstler auch. Ich mag ihre kompromisslose Art zu leben und ich mag ihre Visionen, ich mag meistens auch ihren Humor und ihre Rigorosität. Ja, ich bin halt immer so ein bisschen offener gewesen, weil ich weg musste von zu Hause, um meiner Arbeit nachzukommen, weil, ja, wir haben in Oberbayern gelebt, in einem kleinen Dorf, in einem Klosterdorf, da konnte ich nicht arbeiten, also musste ich rausgehen und bin nicht nur zum Arbeiten gefahren, sondern auch zum Feiern und ja.
Das bringt das dann so mit sich.
Das bringt und dann das dann.
Ihr so. Mann, glaube ich, war diesbezüglich auch kein Heiliger.
Er war auch kein Heiliger, nur ich glaube, dass ich mehr fremdgegangen bin als er. Also es ist egal, wir waren auch so jung und dachten, das geht sich aus, unsere Ehe hält das aus.
Es hat ja lange gehalten,
ja,
ne? 25 Jahre ist ja nicht nichts.
Ja, so ist es.
Sie schreiben ja auch in Ihrer Biografie, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mich in diese Männer verliebt habe oder in ihre Kunst.
So ist es, so ist es und das weiß ich bis heute nicht, ob das nicht eher ihre Kunstwerke waren oder sie selbst als Kunstwerk. Ja, das glaube ich, dass es eher das war.
Sie gehen ja sogar noch weiter und schreiben, ohne Kunst kann ich nicht leben. Und,
ja,
das bezieht sich sicher nicht nur auf Ihre Kunst, die Schauspielkunst.
So ist es. Nein, das bezieht sich nicht nur auf meine künstlerische Betätigung, sondern generell. Ich glaube, dass alle Menschen ohne Kunst nicht leben können. Hm. Weil Kunst ist für uns genau dieser geschützte Raum, dieser Raum, wo wir alles noch einmal überdenken können auf eine abgehobene, auf eine, ja, beglückende Art und Weise, Visionen entwickeln können, uns nähern können durch den Blick der Künstler. in mögliche neue Modelle oder auch vieles verarbeiten können. Mhm. Wir brauchen Schönheit, wir brauchen das wie Nahrung.
Frau Neuhauser, demnächst sind Sie in einer Rolle zu sehen. Bin gespannt darauf. Sie spielen Helene Weigel in einer Bert-Brecht-Dokumentation.
Ja.
Also ich kenne ein paar Lieder von ihr. Ich kann mir unter dieser Frau eigentlich nicht so richtig vorstellen. Nur sicher ist bestimmt, Sie haben eine wesentlich schönere Stimme als Helene.
Oh, wie lieb, dass Sie das sagen. Ja, ich hatte das Glück, dass ich sogar das Lied der Courage einsingen durfte. Ob es jetzt in der ganzen Länge gezeigt wird, weiß ich nicht. Aber wir haben auch, was auch ganz, ganz selten ist, vor der Kamera Theatersituationen erlebt. Ja. Und das war wundervoll für mich. Und ich durfte an der Seite von Burkhard Klausner, dem großartigen Schauspieler, er als Brecht und ich als Helene Weigel agieren. Und das war ein sehr, sehr aufregender Ausflug in eine ganz andere Welt des Theaters, das ich so in der Form nie so wahnsinnig mochte. Aber ich mag Identifikationstheater mehr. Aber es war trotzdem sehr, sehr spannend, Helene Weigel zu studieren. Es gibt leider wenig Material über sie, viel Material, wo ich sie sehen konnte, wie sie gestikuliert und so. Aber ich habe viel Tonmaterial gehabt.
Ja.
Und das war eine tolle Arbeit.
Wann wird das gesendet, diese
Dokumentation? Ja, wahrscheinlich 2018 irgendwann. Ich hoffe bald, weil es ist ein sehr spannender Zweiteiler geworden.
Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Pläne machen Sie eigentlich nie so groß.
Nee.
Das haben Sie auch geschrieben in Ihrer Biografie. Dennoch sind Sie in einer großen Erwartungshaltung, was da noch kommen wird, was da auch noch gelebt werden will, schreiben Sie.
Ja.
An was denken Sie?
Ja, eben an schöne, wunderbare Frauenfiguren, vielleicht auf der Leinwand.
Vielleicht auch eine neue Liebe?
Ach nee, an das denke ich jetzt gar nicht. Ja, aber vielleicht die Liebe zu einem Enkelkind.
Okay.
Lassen wir das gelten.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das klappen wird. Wahrscheinlich dauert es dann auch gar nicht mehr lange, wenn der Wunsch so groß ist.
Who knows, ja.
Ich möchte jetzt schließen mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Das hat mir so gut gefallen und ich finde auch, das passt sehr gut zu Ihnen. Wenn du ein Schiff bauen willst, am besten sprechen es selbst. Sie können es wahrscheinlich auswendig.
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
Adele Neuhauser war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und sie hat ihre Autobiografie geschrieben und die heißt Ich war mein größter Feind. Betonung liegt auf war.
Genau, das ist doch das Schöne.
Denn die Frau, die heute in dieser Sendung war, die ist strahlend und schön und voll Mutes und hat noch viel vor.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
Gerne, wir spielen aber noch einen Musikwunsch für Sie und zwar Little Stevie Wonder. Fingertips.
Yes.
Was steckt dahinter?
Ach, das macht einfach nur gute Laune. Einfach tolle, gute Laune.
Vielen Dank, Adele
Neuhauser. Ich danke Ihnen. Danke.